Footballerei.
Rest warrant. Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard an diesem Donnerstag, den ich natürlich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Carsten. Moin, Carsten.
Hallo, Gutsche.
Carsten Keller ist heute dabei, darüber freue ich mich sehr. Carsten ist Autor für den Huddle, fürs Crunch-Magazin, betreibt auch seinen eigenen Podcast. Podcarsten heißt das gute Stück, sucht da unbedingt mal nach, falls ihr da noch nie reingehört habt. Und Carsten ist heute dabei, weil Carsten was Geiles macht in den vergangenen Tagen und auch in den nächsten Tagen. Erzähl doch mal, Carsten, was machst du gerade? Während wir hier nämlich sprechen, bist du in Cleveland in den USA.
Ja, genau. Also ich bin jetzt seit einer guten Woche in den USA, bin für einen Draft hergeflogen. Das ist mein dritter Draft mittlerweile nach 2018 Dallas und 2022 Las Vegas. Wollte den Trip, so wie ich ihn jetzt mache, einmal um den See rum, nenne ich es immer, round the lake, der Lake Erie See. Wollte den eigentlich schon vor, ja, dann 3 Jahren machen. Da kam Corona dazwischen. Damals war ja der Draft in Cleveland. Das war eigentlich damals das Ziel. Ich habe auch mal ein Buch über die Cleveland Browns Saison 2019, also die Hype Saison, damals Hype Train genanntes Buch, geschrieben. Deswegen war klar, ich will zu diesem Draft nach Cleveland. Das hat Corona verhindert. Aber nachdem der Draft jetzt um die Ecke war in Detroit, also nach amerikanischen Verhältnissen um die Ecke, ein paar hundert Meilen sind schon, habe ich es jetzt quasi 2 Jahre später nachgeholt und habe jetzt da schon etliche Stationen absolviert und jetzt gerade Cleveland und dann stehen noch ein paar an.
Vor 2 Wochen haben Carsten und ich fürs RTL NFL Radio miteinander gesprochen und da hast du erzählt, Carsten, dass du nicht nur zum Draft fliegst, sondern danach auch noch so eine Stadion-Groundhopping-Tour in den USA machst. Da meinte ich, ah super, da möchte ich mehr drüber erfahren, da verhafte ich dich für den NFL Boulevard, weil ihr wisst, ich habe eine große Faszination für Stadien, ich feiere das sehr, was Carsten da gerade macht und jetzt kann ich ihn ein bisschen ausquetschen, ich weiß auch noch nichts und das Schöne ist, ich kann das für euch quasi auch machen. Also wenn euch das auch so interessiert, wie ist es eigentlich drüben, Round Erie nenne ich es mal, mit ganz vielen Stadien in der Nähe, sich die anzuschauen, kommt man da überhaupt in der Offseason ran, was hat Carsten erlebt, also dann kommt ihr jetzt quasi auch in den Genuss, das zu hören. Ich war da ein bisschen egoistisch, muss ich sagen, aber ich frage für euch mit sozusagen, vielleicht habt ihr ja auch Bock auf diese Folge. Lass uns mal anfangen, Carsten, der NFL-Draft ist heute vor einer Woche bekanntlich angefangen, an einem Donnerstag. Ich glaube, du bist am Dienstag vergangene Woche schon losgeflogen, ne?
Genau, ich bin Dienstagmorgen gestartet, ein kleiner innerdeutscher Hop von Nürnberg nach Frankfurt. Den würde ich wahrscheinlich nächstes Mal mit dem Zug absolvieren, aber da weiß man immer nicht, ob das dann so klappt. Und hatte dann Direktflug von Frankfurt nach Detroit, war sehr angenehm, war auch ein Teil der RTL-Crew mit an Bord, also Stecko und Mietja habe ich beim Einchecken dann auch gesehen gehabt und bin dann Ortszeit so um 2:30 nachmittags in Detroit angekommen. Das übliche Einreise dauert immer ein bisschen, Auto, bis man dann alles hat, also logischerweise alles vorgebucht gehabt, aber trotzdem mit Shuttle und ja, dann bis alles auseinandersortiert ist, bin ich geschätzt so um 5 würde ich jetzt mal sagen, losgekommen und hatte dann auch gleich das erste Stadion so auf meiner Liste, denn der Flughafen in Detroit liegt so ein bisschen im Südwesten von Detroit und wenn man noch ein bisschen westlich fährt, es war so eine gute 20 Minuten, halbe Stunde, dann kommt man nach Ann Arbor, Michigan und in Ann Arbor steht das Stadion des aktuellen College-Meisters Michigan Wolverines und das war so mein erster Anlaufpunkt, ja.
Bevor ich danach frage, noch eine kleine Insider-Nachfrage. Mit dem Gepäck hat diesmal alles funktioniert? Also
ich habe nochmal die Folge von vor 2 Jahren nachgehört, wo die Tonqualität schlecht war. Also ich hoffe, ihr könnt mich jetzt viel besser verstehen wie damals. Ja, das hat tatsächlich überraschend gut funktioniert. Aber seitdem habe ich auch AirTags mit in meinen Koffern und meinem Rucksack, um immer zu verfolgen, wo der gerade ist. Also ich hatte dann auch ein Bild gepostet, wo sich viele an Koffergate erinnert haben. Also als mein Koffer damals nach London sollte und in Amsterdam zurückgeblieben ist, 3 Wochen lang, da war auf dem Bild war auch der Koffer dann noch so, weiß ich nicht, 50 Meter hinter dem Flugzeug. Dann dachten schon alle, oje, nein, es hat wieder nicht geklappt, aber es war noch eine halbe Stunde bis zum Abflug. Deswegen hat tatsächlich sehr gut geklappt, ja.
Ja, ist doch auch mal was. Ist doch auch mal schön, wenn das mit den Koffern klappt. zurück zum Stadion, Stadion der Michigan Wolverines. Ich muss gestehen, ich habe es gerade nicht vor Augen, aber ich nehme an, wie so häufig im College Football, das ist so eine riesige Betonschüssel.
Ja, genau. Also hat auch um die 100.000, die da so reinpassen. Von außen wirklich sehr nett, auch viel so Backstein verbaut, gibt dem Ganzen so ein, ja, altertümlich ist das falsche Wort, aber so ein wirklich gesetzten Eindruck, aber schaut wirklich, wirklich gut aus. Ich habe mir vorgenommen, bei allen Stadien theoretisch eine Stadiontour zu machen. Das klappt fast nirgends, denn anders als es in Europa ist, wenn bei den Amerikanern Offseason ist, dann nutzt man das anscheinend für Bauarbeiten und sonstiges, aber Stadionführungen sind die absolute Ausnahme, dass das möglich ist. Und war dann Michigan ja vor den Toren gestanden, bin da auch in aller Ruhe einmal rumgelaufen. Es gab auch jetzt kein Teamstore oder so, wie man es vielleicht erwarten könnte. Also bei den Profiteams war es jetzt immer so, dass ein Pro-Team-Shop da war, also man sein Geld auch ein bisschen investieren konnte und den einen oder anderen Fanartikel mitnehmen. Das war jetzt in Ann Arbor nicht so. Ich würde sagen in Michigan, aber es ist alles Michigan. In Ann Arbor nicht so. Aber trotzdem ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also es gehen auch um die 100.000 irgendwo rein. Eins der größeren auf jeden Fall in den USA. Und war ein guter Auftakt, fand ich.
Ich mache das auch immer so, wenn ich mir ein Stadion angucke, laufe ich einmal ganz rum. Auch in der Hoffnung, dass vielleicht doch irgendwo ein Tor offen ist. Manchmal klappt das auch. Aber da war keine Chance reinzukommen, ja?
Nee, tatsächlich nicht. Gestern war ich in der Hall of Fame, also kommen wir vielleicht später noch dazu, Pro Football Hall of Fame in Canton, also absolutes Lebenshighlight, war vorher so geplant. Und da wollte ich auch unbedingt in dieses Tom Benson Stadium, heißt es mittlerweile, also nach dem zwischenzeitlich verstorbenen Owner der New Orleans Saints benannt, der da anscheinend ein bisschen Geld investiert hat. Denn wenn dann so dieses Hall of Fame Game im August im Rahmen dieser ja, Einführungszeremonie der Class of irgendwas, also in dem ja Class of 24 ansteht, dann ist das Spiel immer ganz nett am Fernsehen anzuschauen, aber wenn ich einen Spielbericht schreiben will, dann tue ich mir mal ein bisschen hart und habe gedacht, nee, da muss ich unbedingt Bilder machen und da war es tatsächlich so, wie du sagst, da war auch schön ein Tor offen, da konnte man mal schnell reinschlüpfen, ein paar Bilder machen und wieder gehen. Das tut keinem weh und hat auch noch bisher noch nie große Nachfragen bei mir gegeben, ja.
Naja. Ja, ich hatte mir überlegt, wir machen deine Tour chronologisch, deswegen dadurch, dass du gerade in Cleveland bist, kommen wir dann später nochmal zu Canton. Einmal zu Detroit, die On-Airs bei RTL, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer, Jan Stecker, das klang so raus im Rahmen der Übertragung, dass die begeistert waren von Detroit. Detroit ging es aber ja mal nicht so gut, wirtschaftlicher Abschwung, Motor City, sehr verarmt, aber wie ist so dein Eindruck von der Stadt? Also bei denen kam so rüber transportiert, dass Detroit wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Wie hat dir die Stadt gefallen?
Ja, es war so ein bisschen gespalten. Also gefallen würde ich jetzt nicht sagen. Mir ging es auch so im Vorfeld ein bisschen so. Man hat ja auch so dieses Bild vor Augen, der Abschwung und hohe Arbeitslosigkeit und Ähnliches. Und habe jetzt natürlich vorher auch ziemlich eingelesen gehabt und da stand auch immer wieder mal drin, dass jetzt schon deutlich wieder aufwärts geht die letzte Zeit. Habe dann gleich mal einen Bus-Shuttle-Fahrer zum Mietwagen danach gefragt, weil da war außer mir keiner in den Bus an dem Tag. Und da sagt er ja. Also er merkt es nur daran, dass aus anderen Bundesstaaten, aus benachbarten Buffalo, aus New York, also aus der Ecke Buffalo und aus Ohio relativ viele Leute herziehen nach Detroit, weil es anscheinend wieder aufwärts geht. Also Downtown, sagt er, ist ganz nett. Und ansonsten war er aber auch eher kritisch und ich würde jetzt mal sagen, er wählt keine Demokraten, eher republikanisch angehaucht gewesen. Und mit diesem Vorgefühl bin ich auch reingegangen. Ich muss sagen, ich habe mich in vielen Ecken sehr unsicher gefühlt. Also ich habe ja noch einen anderen Beruf, das hier ist ja bloß mein Hobby und deswegen sehe ich da vielleicht auch mehr, wie mancher andere sieht oder nehme da mehr wahr, wenn ich so da durchlaufe. Also ich war ein paar Mal froh, wie ich am Auto war und das Auto wieder gerollt ist, sagen wir es mal so. Also es war jetzt nie so richtig krass, also mit einer Ausnahme. Ich habe einmal getankt in einem ja eigentlich ganz schön hergerichteten Vorort, muss ich sagen. War da auch beim Essen und war dann in der Tankstelle und gab es eh schon wegen Schlangen. Und dann war so eine, an der Zapfsäule neben mir, so eine Familie. Der Fahrer ist dann reingegangen, hat eh schon ein bisschen, ja, ich würde jetzt eher sagen, arm ausgeschaut, also sicher nicht zu viel Geld, auch das Auto war jetzt nichts Besonderes, sondern ein bisschen Rostflecken und Ähnliches. Und dann kam so ein Mitarbeiter von der Tankstelle raus, hat sich ein bisschen umgeschaut, hat gesagt, und wie geht's? Und dann plötzlich hat er ihn wieder gesehen und dann gab es ein riesen Wortgefecht, kam noch ein zweiter Angestellter dazu. Der Typ hatte die ganze Zeit seine Hand in der Hoodie-Tasche. Und ich habe mir gedacht, ich muss schauen, dass ich hier wegkomme, weil jetzt gibt's gleich eine Schießerei. Also ja. Ich bin dann auch irgendwann weggekommen. Das Shouting-Match ging noch weiter. Es war auch klar, dass die Polizei geholt wird. Also offensichtlich hatte er im Laden geklaut. Die Frau und das, ich würde jetzt sagen, noch nicht ein Jahr alte Kind war mit im Auto. Also Riesenszene und war für mich so ein bisschen typisch. Also ich habe gedacht, das ist so eine Alltagsszene eigentlich, wo du nichts Böses denkst und dann geht's aber richtig rund und kann halt auch übel enden. Deswegen war ich da immer ganz froh und ich war auch dann wirklich froh, Detroit hinter mir zu lassen. Also weiß jetzt auch nicht genau, wie viel die RTL On-Air Crew so von dem Drumherum mitkriegt. Also der Draft selber und der, ja, wenn man mal durch die Eingangskontrollen war, das war wirklich super. Also da gab's überhaupt nichts auszusetzen. Auch da waren Menschen dabei, weil das Ganze ja nichts kostet, die ja, dann alkoholisiert oder anders berauscht waren. Also in der ganzen Stadt riecht's nach Marihuana. Wen das stört, der sollte vielleicht nicht nach Detroit kommen, aber hab's dann mal nachgeschaut, auch da ist mittlerweile legal und dementsprechend viel wird da auch konsumiert. Und da innen drin, also wenn man das mal ausgeblendet hat, diesen Marihuana-Geruch, da war es wirklich okay. Aber sobald man dann rausgelaufen ist und ich park da immer, ja, also ich zahle selten für Parken. Also ich sehe nicht ein, dass ich da $50 zahle, um den Tag beim Draft zu überbringen, zum Parken. Sprich, ich laufe halt dann immer 1 Kilometer oder 1,5 oder wie viel auch immer. Und da war ich schon echt immer froh, wie ich wieder weg war, ja.
Naja, okay, krass. Ja, also im Rahmen der Übertragung hat man natürlich irgendwie nur so die unmittelbare Umgebung dieser Bühne gesehen. Das war ja, glaube ich, Downtown, ne? Also da waren auch Hochhäuser mittendrin. Wie war sonst dein Eindruck von der Stadt? Also war die voll plakatiert mit irgendwelchen Draft-Postern? Also hat man mitbekommen, dass Detroit Ausrichter des Drafts war oder wirklich nur da in diesem abgesperrten Bereich, da wo dann auch die Bühne war?
Also diesmal hat man es viel mehr mitbekommen, als das in Las Vegas oder in Dallas der Fall war, wo ich auch jeweils eben beim Draft war. In Dallas war ja in Arlington draußen beim Stadion, aber da war es wirklich nur, wenn du direkt am Stadion warst. Und auch in Las Vegas war es überschaubar, aber vielleicht habe ich es in Las Vegas auch nur übersehen, weil da gibt es ja doch ein paar Sachen, die einen ablenken in der Stadt. Also da blinkt es ja überall. Aber in Detroit ist das schon wirklich deutlich gewesen. Also immer wieder so Banner und mittlerweile so an den Laternen, meistens zwei so kleine, naja, die sind vielleicht so einen halben Meter lang und 40 Zentimeter breit, diese Fahnen von irgendwelchen Teams. Und da gab es wirklich viele und auch die Leute haben einen schon immer drauf angesprochen. Also man hatte wirklich den Eindruck, die Bevölkerung war wirklich froh, dass die NFL vorbeikommt und hier was ausrichtet. Und so im Hintergrund ist immer so ein bisschen geschwelt. Man möchte auch gerne mal wieder einen Super Bowl ausrichten. Es war schon mal, aber es ist schon viele Jahre her. Und da hat man sich offensichtlich wirklich sehr bemüht und die Leute waren auch wirklich überragend freundlich. Also die ganzen, die da als Helfer oder sonst irgendwie dabei waren. Ob das mit dem Super Bowl klappt, wage ich erstmal zu bezweifeln, solange neue Stadien gebaut werden. Gibt man denen immer den Vorzug. Aber das Bemühen ist da und es kam dann auch auf der Bühne das ein oder andere Mal zur Sprache. Also die Gouverneurin hat einen Pick, der am dritten Tag auf jeden Fall verkündet, 5. Runde oder irgend sowas, kam unter lauten Buhrufen auf die Bühne. Offensichtlich mochte die Bevölkerung oder die Leute, die Fans, die da waren, und es waren also bestimmt 70% Lions-Fans, wenn nicht noch mehr. Also das hat mich überrascht, das war bei den anderen Drafts anders. Die mochten sie jetzt nicht unbedingt. Sie hat dann den Zuschauerrekord bekannt geben dürfen, den man jetzt aufgestellt hatte. Auch da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, am Ende waren es dann
750.000 an den 3 Tagen.
Ja, genau.
Announced, ja.
Ja, genau. 775 sogar, genau. Ich habe das extra als Bild gemacht, weil ich gedacht habe, kann ich sowieso nicht merken. Und da war natürlich der Jubel groß. Und dann hat sie auch ins Spiel gebracht, naja, wir haben ja gezeigt, dass wir sowas super ausrichten können, dass die Leute kommen. Und es wäre ja mal wieder Zeit, einen Super Bowl auszurichten. Und dann kam Scott Hansen kurz danach, der Red Zone Moderator, der an dem dritten Tag ja die Leute unterhalten hat. Das war auch bei den anderen Drafts so, also mit irgendwelchen Spielchen und Gimmicks zwischen den einzelnen Picks, damit es halt nicht zu langweilig wird, weil die Leute kennt eh keiner mehr zu dem Zeitpunkt. Und der hat dann auch mal angefangen. Ja, und das Ziel ist natürlich ein Super Bowl. Und in dem Moment kam irgendeine laute Durchsage, wo die NFL drüber gegangen ist. Also ich weiß nicht, ob das nicht abgesprochen war oder ob es einfach nur ein blöder Zufall war, aber ich hatte so den Eindruck, man musste ihm das Mic schnell abdrehen, bevor er jetzt da sich irgendwo reinreitet und irgendjemand in Zugzwang bringt, der das so nicht will. Also da war dann plötzlich eine andere Ansage drüber und man hat da nicht mehr gehört, was Scott Hansen von der super Idee hält, den Super Bowl auch mal wieder in Detroit auszutragen.
Ich habe es einleitend gesagt, also wahrscheinlich auch so ein bisschen, um deine Reise so ein kleines Stückchen zu refinanzieren. Bist du auch als Journalist drüben für den Huddle, fürs Crunchtime-Magazin? Das heißt, du bist also akkreditiert gewesen für den Draft. Kein Fan, der vor der Bühne abhängt, sondern du hattest auch andere Zugänge. Was hast du da so erlebt? Also konntest du, keine Ahnung, mit Caleb Williams quatschen? Gab es irgendwie nochmal eine Pressekonferenz mit dem NFL-Commissioner oder so? Also was hast du so im Rahmen deiner journalistischen Tätigkeit in Detroit während des Drafts mitbekommen?
Ja, genau, das Ganze refinanziert es so ein bisschen immer. Also es trotzdem bleiben ein, zwei Euro übrig, die man selber trägt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ein, zwei, vierstelliger Betrag Euro. Aber ich bin ja eben dann schon am Dienstag da gewesen. Das war auch nach dem letzten Mal so die Erfahrung oder das Learning. Am Mittwochmorgen ist da schon immer eine Community-Veranstaltung, wo die Draftees, die eingeladen wurden von der NFL, und es waren in diesem Jahr 13, die tatsächlich gekommen sind, für so einen gemeinnützigen Zweck so ein Training machen. Also in dem Fall war es so, das war so ein kleines Stadion, Corner Ballpark hieß das, weiß nicht, wie viel da sonst reingehen, in einem Viertel, das auch eher heruntergekommen ist, sage ich mal. Aber das Stadion selber war wirklich 1A. Und da waren dann die 13 Jungs und haben mit Special Olympics Athleten aus der Gegend so ein kleines Showtraining oder kleines Training veranstaltet.
Also die 13 Jungs, nur nochmal zur Erklärung, die 13 Prospects, die tatsächlich auch vor Ort waren und in der ersten Runde
genommen wurden. Ne? Mhm. Die 13 Draftees, auch da gab es mal so ein bisschen Diskussion, weil das waren die letzten Jahre immer mehr. Also als ich vor 2 Jahren war, waren es glaube ich 20 und in Dallas 22 oder umgedreht. Also immer so um die 20, diesmal nur 13. Adam Schefter hat da auch mal spekuliert, woran das lag, dass diesmal nur 13 sind, ob die Gegend einfach nicht so attraktiv ist. Ja, im Vergleich zu Las Vegas mit Sicherheit.
Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen Angst, also bloßgestellt werden zu können? So, wir erinnern uns zum Beispiel an Will Levis, letztes Jahr überraschend nicht in der ersten Runde ausgewählt, wurde dann immer wieder eingeblendet. Also, dass die Spieler vielleicht auch irgendwie Schiss haben, so bloßgestellt zu werden, weil sie überraschenderweise dann doch nicht gepickt werden oder erst viel später als gedacht?
Ja, bestimmt. Also, dass das bei dem einen oder anderen mit reinspielt. Vor 2 Jahren waren es eben gleich 3 Stück von denen, die da waren, die dann nicht in der ersten Runde gingen. Ja. Also Matt Corral, Malik Willis, die 2 Quarterbacks. Der eine ist noch irgendwo im Roster vergraben. Matt Corral spielt mittlerweile in der UFL. Und dann war noch der Cornerback von den Chicago Bears, Kyler Gordon. Bei dem war es auch so. Und das war auch der Einzige, der dann am zweiten Tag noch da war. Also Kyler Gordon war dann hier, kam dann auch noch zur Pressekonferenz und hat aber dann zum Glück jetzt nicht so viele Fragen gekriegt mit, wie fandst du es gestern, dass du nicht gewählt worden bist, weil das ist natürlich ziemlich eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen will. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man vielleicht lieber zu Hause im Kreis der Familie sitzt und mit irgendwelchen Freunden, je nachdem wie groß der Freundeskreis ist, das Ganze abwartet und feiert. Also es könnte schon auch daran liegen. Oder man lädt von NFL-Seite halt eben nicht mehr so viele ein, weil man sagt, wir laden wirklich nur solche ein, die in der ersten Runde gehen. Und das war in diesem Jahr dann bei allen 13 der Fall, um eben sicherzustellen, dass diese Situation da nicht eintritt. Und also diese 13 waren am Tag vorher jedenfalls auch schon bei diesem Training. Und da gab es danach auch eine Medienverfügbarkeit. Also die sind einfach dann auf diesem Platz stehen geblieben. Jeder hatte halt so ein bisschen zugewiesenen Platz und konnten dann interviewt werden und Bilder gemacht werden. Das habe ich auch weitlich genutzt. Also vor allem für Bilder, Frage habe ich keine einzige gestellt. Das lag daran, vor 2 Jahren waren das vielleicht 50, maximal 100 Medienvertreter, würde ich jetzt sagen, die sich auf diese 200 Leute aufgeteilt haben. Also da musstest du nirgends groß warten, du bist einfach hingegangen, hast dir ein paar Fragen gestellt und bist halt dann zum nächsten weiter. Dieses Jahr war es so, dass das also mit Sicherheit 300-400 waren, die hier akkreditiert waren. Und um Caleb Williams zum Beispiel, das war wie bei Brady beim Super Bowl, als ich damals war, da standen, ich würde jetzt sagen, bestimmt 50, 60 Leute um den rum. Also ich habe ein paar Fotos gemacht, wo man halt seinen Kopf inmitten eines Heers von Reportern sieht. Also da war es wirklich so, dass das diesmal schwierig war. Es war auch sehr kalt. Also es hat so leicht einen Nieselregen gehabt und vielleicht so 8 oder 10 Grad. Und von dem her war das diesmal jetzt nicht so toll, wie es in Las Vegas war. Aber da hatte man tatsächlich die Chance bei Einzelnen, also wenn es jetzt nicht gerade Caleb Williams eben war, nachzufragen. Und gerade bei Caleb Williams war es dann auch so beim Draft. Man hat da so einen Media Workroom, der zu Fuß, würde ich jetzt sagen, 3 Minuten weg war von der Draftbühne. Also das größte Hindernis war immer der Aufzug. Aber ansonsten waren es nur ein paar Meter Fußweg. Und da saßen auch weniger als in Las Vegas jetzt Medienleute in dem Fall, muss ich sagen. Also der Workroom hatte ich mal am Anfang überschlagen. Da müssten so 250, 300 Leute Platz gehabt haben. Der war auch gut gefüllt bei der ersten Runde, wie das immer so ist. Also bei der zweiten war es dann sehr überschaubar und auch bei der am dritten Tag. Aber da direkt daneben war ein Pressekonferenzraum, vorne Podium, Tisch, ganz normal, wie das bei der NFL üblich ist, der auch bestuhlt war. Bei Caleb Williams war ich auch. Da waren, also ich schätze, bestimmt 100 Leute in diesem Raum. Und das geht dann immer zu wie bei so einer Quizshow, also so buzzermäßig, nur dass man kein Buzzer hat, sondern reinschreit. Und weiß nicht, ob das dann mal in einem Video oder so findet. Also da rufen dann, sobald ein Punkt zu erahnen ist bei Caleb Williams in seinem Satz, dann rufen schon 5 Mann gleichzeitig Caleb oder fangen mit ihrer Frage an. Also
sehr anstrengend.
Sehr anstrengend und ja, ich gehe da nur hin, ich mache 2 Bilder, höre mir ein paar Fragen an und dann gehe ich wieder raus, weil das gibt mir jetzt persönlich gar nichts. Und es führt auch zu nichts. Also man merkt auch, die sind top vorbereitet mittlerweile. Also dass sich da irgendeiner groß in was reinreitet oder so bei der Pressekonferenz, das gibt's nicht. Also die sind mindestens das letzte halbe Jahr gedrillt worden, auch für diese Situation, denn da kann man sicher viel kaputt machen aus persönlicher Sicht, was jetzt so einen Ruf und eine Reputation angeht. Also alle haben eine super Gemeinschaft von den Leuten, die da sind. Alle freuen sich super drauf, dass sie in XY-Teamname einfüllen, jetzt spielen dürfen. Also da kann man jetzt nicht wirklich was rausziehen, sondern die sind gezielt vorbereitet worden, das merkt man auch und erinnere mich auch so ein bisschen an so Fußballer-Interviews hierzulande. Nur, dass das hier mit Sicherheit noch 10-mal krasser ist.
Und irgendwie so Ex-Stars, also eingeblendet im TV war Barry Sanders unter anderem. Also hast du da noch andere NFL-Ikonen getroffen, gesehen?
Gute Frage, also waren tatsächlich ein paar unterwegs, aber da tue ich mich jetzt namenstechnisch her. Wer auf jeden Fall da war, schon bei diesem Midwalks-Event, war Kyle Rudolph, der ehemalige Tight End von den Minnesota Vikings, der letztes Jahr dann, glaube ich, aufgehört hat.
The Red Zone Reindeer.
Genau, der mit dem überragenden Spitznamen, einer der besten der NFL, der war da. Der hatte noch so einen Typ dabei, den ich nicht kannte. Das hatte ich dann mal bei Twitter gepostet, wer den kennt. Jimmy Trainer, glaube ich, oder so ähnlich. Macht wohl für die NFL so auch so ein bisschen Gewinnspiele und ähnliches. Der war in Badeschlappen da, deswegen ist er mir aufgefallen. Weil, wie gesagt, das hatte so 8 Grad und leichten Regen und er ist in Badeschlappen unterwegs gewesen. Also den kannten dann doch ein paar, also ich nicht. Und Barry Sanders hat man jetzt hier so auch ein bisschen als Aushängeschild des ganzen Drafts immer wieder mal irgendwo gesehen. Der hatte ja ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zu den Lions zwischen rein mal, glaube ich. Also da war er nicht so im Rampenlicht. Aber gerade eben bei dieser für mich grandiosen Eröffnung deines Kumpels Roger vom Draft mit eben Barry Sanders, mit Aiden Hutchinson, Amon-Ra, und Eminem, ich hatte ja gehofft, dass Eminem ein Konzert gibt. Also es war an jedem Tag nach Ende des Drafts ein Konzert angesetzt, 3 Stück. Und da hieß es, die Headliner oder halt die Band oder der Künstler, der dann jeweils auftreten wird, wird erst so 2 Wochen vorher verkündet. Und da dachte ich, komm, Eminem hat schon immer wieder mal was für die NFL gemacht. Das wäre natürlich überragend. Und vor 2 Jahren war das Programm aus meiner Sicht auch ganz gut und mit Ice Cube jetzt auch relativ prominent und Visa. Diesmal waren es dann 3, die mir nichts gesagt haben und ich habe tatsächlich dann auch keine einzige Musiknote gehört, denn am ersten Tag war es wirklich sehr kalt und ein sehr langer Tag. Da wollte ich jetzt dann auch nicht auf den Mann warten und Eminem kam halt dann schon im Vorfeld und eben nicht nach dem Konzert.
Um dann vielleicht den Draft abzuschließen, also wie fällt dein Fazit aus 2018? Du hast es gesagt, warst du schon in Dallas, 2022 in Las Vegas. Ist es jetzt Top 1, Top 2, Top 3 deiner Draft-Erfahrung, also der in Detroit?
Eindeutig Bronze. Also Dallas war das erste Mal und da war ich auch halt in dem, da gab es ja kein so ein Draft-Theater, da war es alles in der Halle, also im Stadion. Man war zwar weit weg, aber man war halt trotzdem gefühlt einfach mit dabei. In Las Vegas war dann das erste Mal, wo es einen Media Workroom gab, der eben nicht direkt an der Bühne irgendwie war, sondern auch ein bisschen abgesetzt. Alles nicht weit, aber man muss trotzdem immer raus. Und deswegen bin ich auch immer damals schon immer mal rein und rausgegangen, Bilder gemacht und dieses Jahr auch so. Also erste Runde war ich relativ viel drin. Dafür am zweiten und dritten Tag war ich dann sehr viel draußen und habe da Sachen aufgenommen und bin nur reingegangen, um mal schnell was zu essen oder Bilder hochzuladen oder ähnliches. Aber wenn ich so das Gesamtpaket nehme, hat es mir auf jeden Fall in Dallas besser gefallen und auch in Las Vegas. Das war jetzt nicht schlecht. Also ich würde es sofort wieder machen, wenn mich jemand fragt. Wobei nächstes Jahr ist der Draft in Green Bay. Da kommt man schlecht hin. Da gibt es wenig Hotelzimmer. Also den werde ich mit Sicherheit auslassen. Aber
ja, das wird teuer wahrscheinlich, ne?
Genau. Und weit. Also egal wie, man wird schon irgendwo Zimmer kriegen, aber halt nicht in Green Bay. Und deswegen, also da nächstes Jahr, mein Ziel wäre der Super Bowl nochmal in New Orleans, da war ich noch nicht. Also Super Bowl war ich schon mal, aber in New Orleans war ich noch nie. Mhm. Und das würde mir auch von der Location her mehr zusagen. Und wenn das klappt und weiter ist, sind die Drafts jetzt noch nicht bestimmt. Also nächstes Jahr ist fix mit Green Bay, aber ich glaube, es wurde noch nicht bekannt gegeben, wann dann 2026 das Ganze ansteht.
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Stimmt, das haben sie, glaube ich, noch für sich behalten. Vielleicht steht es auch einfach noch nicht fest. Aber, und das ist ja das Schöne, nach dem Ende des Drafts, das war ja dann vergangenen Samstag, war für dich ja noch nicht wieder Zeit zum Abreisen, sondern dann ging es ja nochmal richtig los. Du bist jetzt in Cleveland. Sag doch, oder erzähl doch nochmal allen, also was ist deine Route dann quasi ab Samstagabend beziehungsweise ab Sonntag früh gewesen? Also welche Städte beziehungsweise welche NFL-Stadien klapperst du alle ab?
Ja, tatsächlich schon ab Samstagabend. Also ich hatte so ein bisschen hin und her geplant, war dann aber irgendwann auf dem doch eher wahnwitzigen Plan, dass ich am Samstag, also den Mr. Irrelevant, den muss man sich natürlich anschauen, also von den New York Jets in diesem Fall, der Defensive Back, den die zum Schluss geholt haben. Und dass ich dann direkt quasi von dort weiterfahre nach Indianapolis, das ist jetzt nicht direkt um die Ecke, würde ich mal sagen. Also es sind, ich glaube, 480 Kilometer einfach. Irgendwann kamen mir dann schon Zweifel, ob das eine gute Idee war, nach ja locker schon 12 Stunden Arbeitstag zu dem Zeitpunkt, dann auch nochmal mich 4 Stunden, also es waren letztendlich 4 1/4 Stunden ins Auto zu setzen. Hat aber sehr gut geklappt, also zu meiner Überraschung ging das wirklich gut. Also mit Tempomat und Hörbuch nebenher bin ich die gut 4 Stunden dann durchgefahren, ohne irgendeinen Stopp, und war dann in Indianapolis. Und ja, Ziel des Ganzen ist auch so ein, also dieser Roadtrip, den ich jetzt anschließe, ich möchte da sowas wie einen kleinen Reiseführer drüber schreiben, so ein Football-Fan-Reiseführer, als E-Book dann irgendwann rausbringen im Sommer. Und da war jetzt dann die erste Station eben Indianapolis mit Lucas Oil Stadium. Und da muss ich sagen, ja, da war die Innenstadt schon sehr viel wertiger als in Detroit. Also alles schön hergerichtet. Man fühlt sich sogar so ein bisschen an Washington oder so erinnert. Also da gibt es so einen Monument Circle, so ein Brunnen mitten in der Stadt mit einer hohen Säule, dann das State Capitol, das da steht. Also wirklich sehr, sehr nett. Und natürlich musste ich ein Foto machen mit der Peyton Manning-Statue vorm Stadion. Also hatte auch ein Zimmer mit Stadionblick, also bewusst so gebucht, weil meine Frau dann noch gesagt hat, ah ja, cool, das ist ja ein toller Zufall, dass du aus dem Hotelzimmer Stadion siehst. Und ich so, das ist kein Zufall. Also das hatte ich natürlich so geplant. nach den 4 1/4 Stunden war das wirklich schön, dass, wenn man sich dann in seinem Hotelzimmer hinsetzt, sich ein Bier aufmachen kann und einfach nur gedankenverloren das Stadion anstarrt. Also das finde ich tatsächlich überragend.
In Fourfield warst du nicht, ne? In Detroit?
Nee, also gab es auch keine Möglichkeit. Mich hat es in Las Vegas schon ein bisschen gewundert, dass damals auch die Raiders, also so überhaupt kein Teil des Drafts waren. Also es war zwar in Las Vegas, aber es hätte auch irgendwo anders sein können, dass da wurden die Raiders ja ganz rausgelassen, außer bei der Eröffnung von Roger, weiß ich gar nicht mehr, wer die Legende damals dabei war, die er dabei hatte. Also der Barry Sanders, der Raiders, sage ich jetzt mal. Und ansonsten haben aber die Raiders damals überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich verstehe das immer so ein bisschen nicht, aber ich denke, dass das die NFL als Liga selbst nicht will, dass da eine Franchise ein bisschen so ins Rampenlicht gestellt wird. Weil da hätte man natürlich so, gerade so eine Stadiontour, also das Las Vegas, das Allegiant Stadium war ja zu dem Zeitpunkt noch ziemlich neu. Ich bin mir sicher, wenn die gesagt hätten, wir bieten eine Stadionführung an, nur für Medienvertreter, die 2 Stunden dauert, dann wären da x Artikel weltweit rauskommen und wäre eine super kostenlose Publicity gewesen für die Raiders, die quasi nichts hätten investieren müssen, außer einen Fremdenführer. Aber nee, also das wollte man damals nicht, und ich hatte sogar explizit nachgefragt damals. Und nee, ich kann mir ja so ein Tour-Ticket, also die Raiders veranstalten Touren, die man gegen Geld halt buchen kann. Ich glaube, damals 60 oder 65 Dollar, dann habe ich gesagt, nö, danke. Also ich habe jetzt keine Lust, da $60 zu zahlen, dass ich dann Werbung für die Raiders und ihr Stadion mache. Also das habe ich mir dann gespart. Und diesmal war es aber auch so, dass da eben Ford Field keine Rolle gespielt hat. Auch da hätte man es ja problemlos machen können. Das war, ich habe am ersten Tag da auch geparkt gehabt, also hinter im Stadion, nicht auf dem Parkplatz, denn da dürfte man es wiederum nicht, da hätte es Geld gekostet, aber in irgendeiner verlassenen Seitenstraße nochmal so 100 Meter weiter. Und da war gar nichts. Also auch nicht mal der Teamshop hatte auf, obwohl da auch viele Fans natürlich vorbeigekommen sind und die mit Sicherheit das ein oder andere Merch gekauft hätten. Schräg gegenüber war so ein ganz kleiner Laden in so einem Parkhaus unten. Also ich würde sagen, der hat vielleicht 50 Quadratmeter gehabt. Da gab es tatsächlich etliche Fanartikel, sowohl von den Lions als eben auch Sachen über und vom Draft. Und da habe ich dann auch zugeschlagen. Aber ja, Ford Field war auch anscheinend kein Thema. Deswegen, ich vermute mittlerweile fast, dass die Liga das so ein bisschen unterbindet oder da einen Riegel vorschiebt und sagt, nee, da wollen wir jetzt nicht, dass da eine nur im Fokus steht, sondern das ist ein Liga-Ding. Und
da bin ich mal gespannt dann tatsächlich nach deinen Erzählungen, wie das 2025 in Green Bay laufen wird. Also ich kenne Green Bay nicht, aber ich glaube, sehr viel mehr große Plätze als außerhalb des Lambeau Fields wird es da ja nicht geben. Es wäre schon enttäuschend, wenn das in Green Bay stattfindet, der Draft, und man das aber nicht vorm Stadion macht. Bin ich mal gespannt, also ob das dann mehr Hand in Hand mit den Packers stattfindet.
Ich glaube, das ist im Stadion. Ich meine, dass das schon bekannt gegeben wurde oder dass ich, oder vielleicht spekuliert wurde, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwo habe ich mal mitgekriegt, dass nächstes Jahr wohl im Stadion sein dürfte.
Ja, das also spricht dann natürlich wieder dafür, dann irgendwie doch da nochmal hin, ne? Kommt man mal ins Lambeau Field. Aber im April in Wisconsin ist auch noch ein bisschen kälter wahrscheinlich. Egal. Bist du denn ins Lucas Oil Stadium gekommen in Indianapolis?
Nee, das Einzige, wo ich bisher tatsächlich drin war, das war dann die nächste Station in Cincinnati. Da war ich, ich verliere langsam jegliches Zeitgefühl, aber Paul auf jeden Brown Fall am Tag Stadium danach. Ist das, ne? Ja, jetzt heißt Paycor Stadium, also die Bengals sind ja auch notorisch geizig. Also wenn man immer mal hört, welche Franchises am sparsamsten sind, dann werden relativ schnell immer die Bengals auch genannt. Trotz des sportlichen Erfolgs, da hatte ich ein Hotel auf der anderen Seite des Flusses. Also das Stadion selbst liegt direkt am Fluss. Und südlich des Flusses ist Kentucky und nördlich ist Ohio. Und ich bin dann am Abend noch einen kleinen Spaziergang gemacht über die Brücke, aber das zieht sich ganz schön, und war dann da. Und das Stadion liegt tatsächlich wirklich wunderschön. Also direkt eben am Fluss, war schönes Wetter. Und sie haben dann auch noch eine Trainingsbubble, Luftlinie vielleicht auch so 500-600 Meter vom Stadion weg gemacht. Da ist eigentlich so eine Industriebrache. Und da hat man diese Trainingsbubble hingestellt. Und dann dachte ich mir schon, ja, das passt auch so ein bisschen zu diesem Ruf, dass man da ein bisschen sparsam ist. Also man hat einfach ein Gelände genommen, das in Stadionnähe war, aber eigentlich total runtergekommen ist, und hat da einfach so ein, ja, so ein Zelt hingestellt. Also es ist kein wirkliches Zelt, sondern eben so, schaut aus wie ein Flugzeughangar von der Form her, aber mit so einem Zeltstoff überspannt und großem Bengals-Logo drauf. Und direkt am Stadion sind dann auch, ich schätze mal, 5-6 Felder, die sicher auch dann im Sommer eben das Trainingsgelände darstellen. Da war ich mal kurz drin, weil ich sollte ein Trikot besorgen, das habe ich am nächsten Tag gemacht. Und da durfte ich dann mal rein. Ich hatte im Vorfeld schon über zwei Ecken versucht, da eben auch reinzukommen. Da hieß es, ja, das sind momentan Renovierungsarbeiten, deswegen bieten sie auch keine Touren an. Aber wenn man dann ein Trikot im Shop kauft, das ich mitbringen sollte, das sündhaft teuer ist, also an sich das Trikot, das war so diese Elite-Version, die über $300 kostet, und dann nett fragt, dann wird man auch mal schnell ins Stadion gelassen. Also das hat funktioniert, aber da war auch der Boden komplett abgedeckt. Also man hat schon wirklich gesehen, da wird gearbeitet. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass man da jetzt nicht unbedingt Leute drin haben will.
Okay. Und was ist dein Eindruck von der Stadt Cincinnati?
Sehr schön. Also im Vergleich mit Detroit sowieso, aber auch jetzt mit Indy kann es mithalten. Das Baseballstadion von den Cincinnati Reds ist auch nur so ein paar Steinwürfe weiter, liegt ebenfalls am Fluss, und ich bin da so eine Runde gelaufen. Auch da sehr viele Obdachlose unterwegs. Also das fällt tatsächlich in Amerika an sich auf.
Immer mehr, ne? Das ist mir als
immer mehr werden, genau,
auch aufgefallen. Es wird immer ärmer und immer mehr eine große Drogenszene auch, ne?
Also die Schere geht schon weit auseinander offensichtlich oder immer weiter auseinander. Also selbst in Cincinnati eben an diesem Abend, das war dann Montag, glaube ich. Sonntagabend, genau. Wo jetzt die Geschäfte, da hatten ja nur noch ein paar auf, also ein paar Restaurants und sowas. Aber das sieht man dann schon, wie hoch der Anteil der Leute ist, die sich da nichts leisten können und auf der Straße leben offensichtlich. Und ja, das Drogenproblem ist sicher auch nicht kleiner geworden die letzten Jahre. Also da, mir kam auch mal so eine zehnköpfige Jugendgruppe entgegen, blöderweise auf der Brücke, also wo ich zum Stadion gelaufen bin, wo ich mir gedacht habe, ich habe jetzt nicht viele Möglichkeiten, wenn das eskaliert. Also auf der einen Seite geht es runter zum Fluss, das sind viele, viele Meter. Auf der anderen Seite ist eine Autobahn des Geländers und der Durchgang, das ist auch nur so ein halber Meter breiter Fußweg gewesen. Also, ja. Aber es wollte keiner was von mir, da war ich dann doch beruhigt. Ja, vielleicht
siehst du auch einfach zu furchteinflößend aus.
Das wird sein.
Ja. Also du bist Samstagabend von Detroit noch nach Indianapolis gefahren, hast dir Sonntagmorgen Indianapolis und das Stadion angeschaut und bist dann noch weiter gefahren nach Cincinnati und hast in Cincinnati Montagmorgen quasi dir das Stadion angeguckt. Soweit bin ich richtig mitbekommen?
Richtig, genau. Also ich mache das Ganze American Style. Also wenn der Amerikaner in Europa ist, dann ist er auch einen Tag in Paris und am nächsten in Berlin und fährt alles mit dem Auto zwischendrin. So ungefähr läuft das bei mir auch. Genau, war dann in Cincinnati, bin dann weiter nach Columbus. Das war zuerst gar nicht eingeplant, der Stopp. Also eigentlich wollte ich in Cincinnati länger bleiben und dann als nächstes Hall of Fame. Aber dann habe ich festgestellt, in Columbus gibt es tatsächlich doch sehr viele Sachen auch anzuschauen. Auch ein Stadion von den Ohio State Buckeyes. Und bin dann da, also habe meine Übernachtung quasi örtlich etwas vorgezogen, die nach Columbus. Und war dann da, Columbus auch wirklich sehr schön, Unistadt, das Stadion ähnlich groß wie das von Michigan, also es sind ja so die zwei Erzfeinde, die sich gar nicht mögen. Ich habe mir dann den Spaß erlaubt und ich hatte mir einen Michigan Wolverines Thermobecher gekauft und habe dann vor dem Stadion ein Bild mit diesem Thermobecher gemacht, hatte aber schon mich vorher fünfmal umgeschaut, dass da auch niemand in der Nähe ist. Da war gerade so eine, also anscheinend sind die Studenten jetzt fertig mit ihrem Studium und da war so eine Schlange mit, lass es 100 Mädels gewesen sein, alle in schicken Kostümen, alle in derselben Farbe. Also anscheinend ist so Elfenbein die vorgeschriebene Farbe, wenn man da fertig wird. Und die haben da sich schön angestellt. Da ist so eine Rotunda, heißt es, schaut ein bisschen aus wie in Italien. An der einen Seite des Stadions, an der Nordseite. Und da muss man anscheinend dann immer ein Bild machen. Also im Kostüm schmeißt dann seinen Hut hoch, wie man es auch gern aus amerikanischen Filmen kennt. Und dabei wurden dann Fotos geschossen und ich mit meinem Michigan-Becher, ich bin aber echt ein bisschen weggeblieben, weil ich gedacht habe, das könnte tatsächlich Ärger geben. Also weder möchte ich, dass mir die Augen ausgekratzt werden, noch dass sonst irgendwer auftaucht. Also das habe ich schnell gemacht, das Bild. Schönen Gruß an Ole, der ja hier studiert hat. Bei Ohio State oder zumindest einen Teil seines Studiums absolviert hat. Deswegen für den musste ich das Bild einfach machen. Ja, super. Und aber da ist auch sehr schön. Also
bist du da ins Stadion gekommen? Also konntest du dir das Stadion der Buckeyes angucken von drin?
Nee, tatsächlich so. An der einen Seite konnte man ganz gut reinschauen. Das war ganz nett. Aber ansonsten war auch da komplett zu. Außenrum ist da aber richtig schön. Also da kann man es auswählen. Da waren ein paar Tennisplätze, Beachvolleyballfelder und da war auch überall Betrieb. Also man merkt schon, dass die Studenten da sehr, sehr aktiv sind und viele Leute unterwegs gewesen und auch wirklich schön angelegtes Gelände, das auch gar nicht so weit von der eigentlichen Stadt, sage ich jetzt mal, weg war oder von der Innenstadt weg war. Also da würde ich es mir grundsätzlich auch vorstellen können. Ich konnte jetzt mit dem Team immer über die Jahre nichts anfangen, aber ich bin jetzt auch nicht so der College-Fan.
Ja, okay. Und so, dann hast du Columbus noch eingestreut, spontan, und bist dann weiter nach Cleveland?
Ja, genau. Jein. Also ich war, jetzt sind wir dann schon bei gestern, bin gestern früh zur Hall of Fame gefahren. Das war so ein Ankerpunkt dieser Reise. Also ich wusste, ich muss da unbedingt hin. Lustigerweise wollte da schon, also mein ganzes Leben mal hin, oder seit ich halt Football verfolge und auch immer das alles sehr, sehr genau anschaue. Meine zwei Brüder waren schon dort vor 9 Jahren mittlerweile, die jetzt der eine ein bisschen weniger mit Football anfangen kann, der andere gar nichts. Also die waren damals auf so einem Amerika-Trip und sind dann da rein. Da war ich sehr, sehr neidisch und deswegen war klar, diesmal muss es klappen. Und ich war dann auch quasi zur Eröffnung früh um 9 war ich dann da. Also ich glaube, von Columbus aus waren das auch so knapp 2 Stunden. Ich bin um 7 losgefahren und war dann mit einer der ersten Besucher, ja, jetzt nicht überschaubar, also es ist einfach ein Museum. Und
warte mal
es
ganz
war
kurz,
nicht Carsten, zu voll.
Weil das interessiert, glaube ich, auch wirklich ganz viele Menschen. Also wir sind jetzt in Canton, Ohio, eine Kleinstadt, muss man sagen. Ne?
Ja, Ja, genau.
Und die Hall of Fame steht da, weil da gab es erstmals so dieses erste konspirative Treffen in den 1920er Jahren und da ist ja letztlich die NFL entstanden. Was kostet es denn, da reinzugehen in diese Hall of Fame? Also ist das happig oder geht das?
Ja, also für deutsche Verhältnisse finde ich es happig. Ich glaube, $43 für einen Erwachsenen ist jetzt nicht günstig. Ja. Aber ist jetzt hier so der Standardtarif. Also ich debattiere noch so ein bisschen mit mir, ob ich in die Rock'n'Roll Hall of Fame hier gehe in Cleveland, weil das kostet auch so in der Sphäre. Und ja, würde ich mir halt mal eine Stunde anschauen. Aber ob ich jetzt für eine Stunde dann so viel Geld ausgeben will, also bei der Hall of Fame war das jetzt keine Überlegung, genau. Da muss jetzt nicht überlegen. Aber bei der Rock'n'Roll Hall of Fame muss ich tatsächlich überlegen. Aber es ist halt, da gibt's halt sonst jetzt auch nicht wirklich viel in Kenton. Das ist nur eben so die Wiege des Footballs, deswegen auch aus Buchsicht natürlich, also Pflichttermin, aber es wäre auch so lebenshighlightsmäßig Pflichttermin gewesen. Und es stand vorher drin, naja, so 3 bis 4 Stunden soll man einplanen. Ich bin dann nach 4,5 gegangen, aber nur weil ich übelst Hunger hatte. Also das war der einzige Grund. Ansonsten wäre ich, wenn ich wirklich alles noch so genau den Schluss mir hätte anschauen wollen, wie das vorher, dann hätte ich es noch so eine gute Stunde, schätze ich mal, gebraucht. Also für mich, sage mal, 4 bis 5 Stunden hätte es jetzt eher getroffen für den Hardcore-Football-Fan.
Ist das so ein klassisches Museumserlebnis? Man kommt rein und dann gibt es viele Vitrinen, aber man kann sich auch irgendwo hinsetzen, Filmchen schauen, auch mal was anfassen und so? Oder wie ist das aufgemacht?
Ja, genau. Also es gibt ja zum einen den, ich sage jetzt mal, weltberühmten Raum mit den Büsten, also wo die ganzen 370, die jetzt momentan in der Hall of Fame sind, jeder seine eigene Büste hat. Von John Madden hat ja mal dieses berühmte Zitat gebracht, dass wenn dann abends die Lichter im Museum ausgehen, dann fangen die Büsten an, sich zu unterhalten über ihre Football-Karrieren. Also sehr schöne Vorstellung, finde ich, dass gerade jetzt mit John Madden, der jetzt dann mittlerweile ja auch verstorben ist, auch die Toten dann noch sich über Football austauschen. Und es sind aber auch viel Sachen aus der Anfangszeit. Das ist in Vitrinen dann. Also ich habe mit einem, da sind viele so Senioren angestellt als ja Museumswärter oder Freiwillige, wie auch immer. Und mit mehreren dann länger geredet, die sie alle gut auskannten. Die hatten die Schreibmaschine von Bert Bell. Das ist auch so ein ehemaliger Commissioner. Und der über 30 Jahre lang benutzt hat. Also da gab es natürlich noch keine Computer, aber wo sie gesagt haben, das ist wahrscheinlich so das eine Ding in dem ganzen Museum, das mit am meisten Einfluss hatte auf die Entwicklung der Liga. Ja. Also was ja irgendwie krass ist, aber selbst die Fernsehverträge, die großen, die dann damals angefangen haben, die wurden auf dieser Schreibmaschine geschrieben. Und das ist schon irgendwie unglaublich.
Das ist richtig eine Zeitgeschichte.
Absolut, ja. Und auch viel halt, also wirklich sehr, sehr viel aus den Anfängen auch, eben so aus den 20er, 30er Jahren und dann aber nach Dekaden sortiert alles und das ging, also die Zeit ging für mich jetzt rum wie nichts. Dann zwischendurch waren immer mal ein paar Vorführungen, da hat man ein paar Artefakte rausgenommen und ein bisschen was dazu erzählt, also von einem Rohr, das mal ein Bewässerungsrohr, das dafür verantwortlich war, dass die Detroit Lions ein Spiel gewonnen hatten, weil der Ball da abgeprallt ist und da gab es so irgendeine komische Regel, dass es dann zählt und die waren alle wirklich super bemüht und ja, auch das Publikum sehr interessiert. Also da waren, ich glaube, 2, 3 Kinder, für die war es eher langweilig, schätze ich mal, weil die einfach zu klein waren. Aber alle anderen waren offensichtlich Hardcore-Football-Fans, die das aufgesogen haben, genau wie ich.
Und war voll, also wenn du schon sagst, die anderen Leute, die da waren, oder dienstags um 9 ist da noch nicht so viel los?
Also ich fand es jetzt nicht zu voll. Man muss jetzt nie irgendwie groß irgendwo mal anstehen. Also wenn ich jetzt schätzen würde, in den 4,5 Stunden, wo ich da war, ja, waren es vielleicht so 100 Leute oder so. Ja, also das hat sich echt schön verteilt und ging problemlos. Sehr viele Senioren. Bei manchen konnte man vermuten, dass die vielleicht früher auch mal Football gespielt haben, aufgrund ihrer Körperhaltung und Gehweise. Also das ein oder andere Wehwehchen, das davon irgendwas übrig ist, möglicherweise vom Football. Aber wirklich nur angenehme Leute. Es gab null Stress, man konnte das wirklich genießen und das habe ich auch.
Ja, super. Und nebenan direkt von, also oder noch eine andere Frage, kann man da drin Fotos machen? Ist das erlaubt? Also darf man dann auch die Schreibmaschine von Bert Bell zum Beispiel fotografieren oder ist das verboten?
Nee, es wird sogar ausdrücklich betont, dass das sehr gern gesehen wird, dass halt Fotos gemacht werden, das Ganze auch in sozialen Medien transportiert wird. Und das ist ja Werbung.
Die also haben das Game ein bisschen mehr verstanden als...
Absolut.
Okay, alles klar. Und direkt nebenan ist dieses Hall of Fame Stadion. Da wird ja quasi immer die NFL Preseason eröffnet mit dem Hall of Fame Game.
Genau, das ist quasi angebaut, das Stadion. Jetzt weiß ich, wie viel reinpassen. Ich würde jetzt mal so 15.000, 20.000 schätzen, so vom Anblick her. Was tatsächlich noch sehr lustig war, habe ich gerade nicht erwähnt. Einer dieser Führer am Anfang hat gleich gesagt, ah, you're from Germany und so. Du musst dich mit Steven unterhalten. Steven, das große iPad oben. Und ich so, großes iPad. Also war mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe. Er ist dann extra hoch, hat nur irgendwie, ja, Steven ist da und so, super. Und dann bin ich halt irgendwann auch da in dem ersten Stock gewesen und denke mir, wer ist jetzt hier Steven oder woran erkennt er mich? Dann hatten die tatsächlich sollte sowas wie ein iPad sein, also würde jetzt mal sagen, so einen halben Meter Bildschirmdiagonale und hatten jemand in London sitzen, namens Steven, das ist der International Ambassador der Hall of Fame, weiß gar nicht, ob das sein Hauptberuf ist oder wie auch immer, der da auf dem Sofa saß und dann, wie wir jetzt quasi so eine, in dem Fall Videokonversation betrieben hat und dann, ich glaube, mit dem haben wir dreiviertel Stunde über NFL Europe und dieses ganze gesprochen. Also der ist da wirklich auch seit vielen, vielen Jahren tief drin in dem ganzen Thema und der hat dann erzählt, er hat das erste Spiel von Tom Brady live gesehen in dem Hall of Fame Stadion. Und ich so, wie das erste Spiel. Also ich hatte nur am Schirm das erste Spiel gegen die New York Jets damals, als halt Drew Bledsoe dann verletzt vom Feld musste, fast gestorben ist und Brady aufs Feld kam. Und da sagt er, nee, in der Vorbereitung war es so, dass die Patriots da eben auch Teil dieses Hall of Fame Games waren vor der Saison. Und da eben dieser Typ namens Tom Brady auf dem Feld stand, er selbst, dieser Steven, hat aber die anderen, also das war damals gegen die 49ers, deswegen Joe Montana und Tom Brady waren da zusammen quasi auf dem Feld, also Montana als jemand, der an diesem Tag oder an diesem Wochenende dann in die Hall of Fame aufgenommen worden ist und Brady, der ja erklärter Fan seit seines Lebens von Joe Montana war. Also war sehr lustiger Zufall und die 49ers hatten ja damals bekannterweise dann auch einen Quarterback gezogen mit dem italienischen Namen, den kriege ich jetzt so aus dem Kopf nicht zusammen, statt Brady. Also Brady hatte ja immer gehofft, dass er bei den 49ers damals landet und den wollte dieser Steven dann auch anschauen, der hat auf der anderen Seite gespielt. Also jetzt im Nachhinein weiß man, wer ein bisschen erfolgreicher war von den beiden und war aber für mich total cool. Ja, also allein die Vorstellung, dass eben Brady da hier zum einen beim Hall of Fame Game seinen ersten Snap hat. Also das ist ja schon irgendwie passend, denn ich meine, er wird jetzt dann in 4 Jahren, da wird es dann ähnlich laufen wie bei Peyton Manning. Also da wird es keine Diskussion geben, sondern er wird automatisch dann quasi aufgenommen.
Das wäre überraschend, wenn es kein First Ballot Hall of Famer werden würde. Das wäre ja was.
Also der Peter King, der jetzt mittlerweile leider aufgehört hat von Sports Illustrated ehemals, der hat ja immer so ein bisschen erzählt, der war einer dieser Selector für die Hall of Fame, also es sind ja 50, die da im auswählen, wer in welchem Jahr dann hin darf und da gibt es dann immer mehr oder weniger lange Diskussionen. Das war immer am Tag vorm Super Bowl, haben die sich getroffen und das hat meistens so 8, 10, 12 Stunden gedauert und er hat dann manchmal eben auch geschrieben, wie lange das bei Leuten gedauert hat, bei einzelnen Spielern. Also bei dem und dem ist halt eine Dreiviertelstunde diskutiert worden. Es ist immer der Hometown Korrespondent, der schlägt quasi immer einen Spieler vor. Also in dem Fall war es bei Peyton Manning, der von den Colts, von der örtlichen Zeitung dort. Und dann wird halt diskutiert. Und bei Peyton Manning war es halt so, der stand auf, hat gesagt, I present you Peyton Manning und hat sich wieder hingesetzt. Und da gab es halt auch keine Diskussion, sondern es hat halt 10 Sekunden gedauert. Das hatte man wohl schon mal gemacht in der Historie, irgendwann bei irgendeinem anderen Spieler, ich glaube Lawrence Taylor oder so, wo man nicht wirklich diskutieren musste, sondern allen klar war, okay, grünen Haken dran, wir gehen einfach zum nächsten weiter. Und so wird es bei Brady auch sein. Irgendjemand wird aufstehen, wird sagen, Tom Brady und wird sich wieder hinsetzen.
Ja, zu Recht auch. Absolut. Und abends bist du dann noch zum Basketball gegangen, ne? NBA, Cleveland Cavaliers, Playoffs.
Genau, also ich schaue ja, dass ich dann, wenn ich schon mal herüben bin, auch möglichst immer noch einen anderen Sport mitnehme. Also ich wäre auch gerne mal zum Fußball jetzt gegangen, aber das passt nicht. Also der FC Cincinnati, den gibt es seit ein paar Jahren. Der hatte leider an dem Tag kein Spiel. Auch in Toronto gibt es ein Major League Soccer Team. Auch das ist unterwegs an dem Wochenende, wo ich dann dort sein werde. Und Baseball steht jetzt noch am Programm und Basketball hat gestern geklappt. Also bei Basketball war es so, da laufen ja die Playoffs momentan. Und da war klar, wenn es ein Spiel 5 gibt in der Serie Cleveland gegen Orlando, dann könnte das funktionieren. Dann müsste ich an dem Tag auch da sein. Und man konnte tatsächlich dann auch schon Tickets kaufen. Also bei SeatGeek ist der offizielle Partner hier. Da habe ich mir dann ein Ticket gesichert, ein ganz günstiges, ganz weit oben. Also ganz günstig sind, ich glaube, ich habe 50er gezahlt letztendlich. Also billiger ging es tatsächlich dann nicht. War auch super Stimmung. Ich habe so ein bisschen zu Orlando gehalten, weil da spielen ja die zwei deutschen Wagner-Brüder. Aber letztendlich hat dann Cleveland eng gewonnen. Es war jetzt kein schönes Spiel, sage ich mal so. Also zwei eher limitierte Offenses und war aber trotzdem cool, weil einfach die Stimmung sehr, sehr gut war.
Und was hast du jetzt noch vor? Also was klapperst du noch ab in den nächsten Tagen? Du hast ja jetzt so quasi den Break-Even erreicht, oder? So die Hälfte.
Ja, genau. Also nächste Woche Mittwoch fliege ich dann zurück. Ich bin heute noch in Cleveland, also schaue jetzt da nochmal Richtung Rock'n'Roll Hall of Fame und vor allem eben Richtung Browns Stadium, The Mistake by the Lake, steht heute auf jeden Fall auf dem Programm. Fahre dann morgen nach Pittsburgh weiter. Da werde ich dann auch beim Baseball sein übermorgen und fahre dann noch nach Buffalo, da auch Stadion, solange es noch gibt, bevor der Steuerzahler ein neues finanziert. Toronto dann noch mal ein paar Tage und dann geht's am letzten Tag von Toronto frühmorgens per Auto zurück nach Detroit und quasi direkt in den Flieger.
Ja, sensationelle Reise. Ich finde das großartig. Sowas würde ich auch gerne mal machen. Du hattest im Vorwege gesagt, auf Pittsburgh hast du euch am meisten Bock, auch auf das altehrwürdige Heinz Field, das ja leider auch nicht mehr Heinz Field heißt. Aber also die Stadien, die du bisher gesehen hast, zweimal College, ein paar NFL, welches fandst du da am coolsten?
Also was überraschend gut war, war das in Cincinnati, weil da habe ich mir jetzt nicht so viel erwartet, weil ich eben auch immer gehört habe, oh, naja, hier ehrgeizige Franchise, aber die Lage halt an diesem Fluss mit Sonnenuntergang und auch innen dann, also richtig, richtig schön. Ich weiß jetzt nicht, ob es so toll ist, wenn man beim Spiel selbst dort ist, also es ist relativ weit ausladend oben, also man ist dann bestimmt weit weg und ich könnte mir vorstellen, wenn die Sonne stark scheint, dass es auch jetzt mit dem Schatten nicht allzu weit her ist, aber jetzt rein so vom äußeren Eindruck, muss ich sagen, ist das die größte positive Überraschung gewesen. Und würde ich jetzt, wenn das Wetter passt, auch dem Lucas Oil vorziehen, was halt eine Halle einfach ist. Also nichts gegen Hallen, also auch Dallas war toll, aber ja, so ein Outdoor-Stadion hat da, glaube ich, schon ein bisschen mehr.
Ja, okay. Ja, spannend. Geil, dass du das machst. Ist aber, wie du sagst, also so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte wahrscheinlich auch, ne? Oder kannst du dir vorstellen, das in ein paar Jahren dann auch nochmal an der Westküste zu machen? An der Westküste.
Ja, das sind die Entfernungen natürlich ein bisschen, also noch weiter. Ich war auch an der Westküste schon in einigen Stadien. Also wir waren mal in Seattle beim Spiel, meine Frau und ich damals. Ich war im alten 49ers-Stadion mal. Rams, das Stadion, ja, wird irgendwann auch mal sowas wie ein Pflichttermin werden. Also will schon sehen, wofür man da 6 Milliarden ausgegeben hat oder 6,5. Das würde mich schon mal interessieren. Aber das sind, glaube ich, schon die Wege noch ein bisschen weiter. Wobei jetzt auch von Cleveland nach Pittsburgh runter ist jetzt nicht direkt ums Eck oder dann wieder hoch nach Buffalo. Also Kilometer und Meilen bringe ich auch so genug zusammen. Das wäre dann wahrscheinlich auch nicht so viel Unterschied.
Ja, super. Geile Tour, die du da machst. Cool, Carsten, dass du schon mal so ein quasi so ein Halbzeit-Fazit uns hier erzählt hast, schon mal uns geschildert hast, was du bislang alles schon erlebt hast, was du alles noch vorhast. Ich feiere das sehr. Gute Sache.
Ja, also absolutes Highlight, muss man wirklich sagen. Und ich habe jetzt bestimmt aus letztem Jahr dann schon immer wieder hin und her geplant. Also da sind schon etliche Stunden in die Vorbereitung geflossen, aber es zahlt sich aus, finde ich.
Ja, absolut. Das macht ja dann auch Spaß, irgendwie zu gucken. Ja, könnte ich vielleicht da noch und ja. Ach Mist, da ist der Spielplan noch nicht raus. Hoffentlich passt das und so. Ich finde das auch immer geil.
Ja, genau.
Super. Dann vielen herzlichen Dank. An dieser Stelle seien nochmal deine Social-Kanäle empfohlen. Bei Twitter, früher X, heute ist es meine NFL, ne? Also da habe ich zum Beispiel jetzt auch Videos oder ein Video gesehen von deinem Besuch bei den Cleveland Cavaliers in der NBA. Und auf Instagram ist es Tiger, also so wie der Tiger, nur mit R geschrieben, so wie die Luft hinten, ne?
Ja, wie Michael Air Jordan. Anthony Dörrichert, Tiger 38.
Tiger 38, also da könnt ihr dann immer mal wieder sehen, was Carsten noch erlebt oder schon erlebt habt. Absolute Folgeempfehlung. Vielen herzlichen Dank, Carsten, dass du dir, obwohl dein Zeitplan so eng ist, dir noch die Zeit für diese Folge des NFL Boulevard genommen hast.
Ja, für dich immer, Kutsche. Danke.
Fahr vorsichtig. Und lass dich
ja,
nicht überfallen.
Ja, ich versuch's. Oh Gott, das Autothema haben wir zum Glück nicht so angesprochen.
Ja, alles klar. Schnell nochmal auf Holz geklopft.
Sehr gut. Danke.
Danke dir, Carsten. Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
Ciao.